Père Guillaume empfand so etwas wie Befreiung, was ihn lange drückte, was sein Gewissen zwar nicht schwer belastete, ihm aber doch ein leises Schuldgefühl verursachte, waren die Lebensumstände des kleinen François. Er selbst hatte es gut getroffen, nein anders. Gott hatte ihm, Guillaume de Villon, ein Schicksal bereitet, für das er dem Herrn täglich in Gebeten dankte. Alles hatte sich für ihn zum Besten gewandt. Zwar waren Leid und Tod über andere Glieder seiner Familie gekommen, aber das war nicht seine Schuld, sondern Gottes unerforschlicher Wille. Als er 2 Jahre nach dem Beginn des neuen Jahrhunderts im schönen Städtchen Sens geboren wurde, war die Welt seiner Familie noch in wohlgefügter Ordnung. Seine Mutter hatte immer nur Söhne geboren, von denen 3 die Kindheit überlebten, und er, Guillaume, war der Letztgeborene. Einer alten Tradition gehorchend, wurde der 3. Sohn als Gottesgeschenk betrachtet und somit Gott geweiht, also zur geistlichen Laufbahn bestimmt. Guillaume sträubte sich nicht dagegen. Ja, er fühlte sich auserwählt und betrachtete seine älteren Brüder mit einem Gefühl, das vielleicht als mitleidiger Hochmut zu bezeichnen wäre. Auch konnte er eine leise Schadenfreude nicht unterdrücken, wenn die älteren Brüder zur Erntezeit hart in die Arbeit mit eingespannt wurden, während er im kühlen Haus über seinen Büchern saß und auf väterlichen Befehl dabei nicht gestört werden durfte. Das Lernen fiel ihm leicht, und an der Domschule von Saint-Étienne gab es damals ausgezeichnete Lehrer. Selbst im 100-jährigen Krieg, der Elend und Untergang über zahlreiche Ortschaften brachte, hatte Gott seine schützende Hand über ihn gehalten, vielleicht weil dort die Kathedrale dem Erzmärtyrer Stephan geweiht war. In eben diesem Gotteshaus feierte Guillaume de Villon als 18-Jähriger seine Primiz in Anwesenheit von Familie, Verwandten und Freunden, als es draußen unruhig wurde. Alle wandten empört die Köpfe, als krachend die Kirchentür aufflog und Bewaffnete hereinströmten. Das war ein Tag. Als die burgundischen Soldaten sahen, dass hier ein junger Priester seine erste Messe zelebrierte, knieten sie nieder und warteten das »Ite missa est« ab. Dann löste sich eine schlanke, hochgewachsene Gestalt aus den Reihen der Krieger, verneigte sich vor dem jungen Priester und sagte mit weithin vernehmbarer Stimme, er habe den Bürgern von Sens etwas zu verkünden. Danach stellte er sich auf die Stufen des Altars und teilte der verblüfften Menge mit, er sei Herzog Philipp von Burgund, habe soeben die Stadt Sens erobert und seinem Reich eingefügt. Freilich, Sens war von den Truppen des französischen Königs Charles nur schwach besetzt, und wie sich später herausstellte, hatten sie kampflos den Platz geräumt. So kam es weder zu Plünderungen noch zu irgendwelchen Gewalttaten, denn Philipp von Burgund, später mit dem Beinamen der Gute, setzte auf seinem Eroberungszug alles daran, für sein Land neue Bürger zu gewinnen, sich aber nicht neue Feinde zu schaffen. So wurde diesem 11. Juni des Jahres 1420 später nicht in Hass und Trauer gedacht, weil sich im Grunde wenig änderte. Das Leid und die Trauer kamen auf anderen Wegen. Wenn fremdes Kriegsvolk eine Stadt besetzt und dort für eine Weile Quartier nimmt, dann werden in den meisten Fällen irgendwelche Krankheiten eingeschleppt. Auch Sens entging diesem Schicksal nicht, und im Laufe der nächsten Tage und Wochen starben etwa 3 Dutzend Menschen an einer Seuche, von der die Ärzte sagten, die Pest sei es nicht, auch nicht die Ruhr oder gar die Blattern. Nur ein sehr angesehener jüdischer Medikus legte sich in der Diagnose fest und sagte, die auffallende Rötung am Hals sowie an Armen und Beinen, dazu die Entzündung im Rachen mit extremen Schluckbeschwerden, weise mit ziemlicher Sicherheit auf Scarlatina, hierzulande auch Ekarlat bezeichnet. Aber auch er wusste kein sicheres Mittel dagegen, und so starben im Laufe des Sommers an die 100 Menschen qualvoll an dieser Krankheit. Guillaume de Villon, der junge Priester, war wenige Tage nach seiner Primiz wieder abgereist, denn er wollte sich noch vor der Sommerpause an der Pariser Universität einschreiben lassen, um dort den Magister Artium Liberalum zu erwerben. Hatte dies für einen geweihten Priester überhaupt einen Sinn? Eigentlich nicht. Aber wer später einen gewissen Aufstieg in der Kirchenhierarchie anstrebte, war mit einem solchen Titel den anderen schon einen Schritt voraus. Zudem verlieh dieser akademische Rang das Recht der Unterrichtserteilung. Später hatte Guillaume dann die Wahl zwischen einer Pfarrstelle oder einem Lehrstuhl an der Universität. Das war nun der Lebensplan des jungen Priesters, für den er den Segen Gottes erhoffte. Dann kam die schlimme Nachricht aus Sens, und es sah aus, als könnte sich seine Zukunft doch anders gestalten. Seine beiden Brüder waren nämlich kurz hintereinander an der Scarlatina gestorben, und als er überstürzt in seine Heimat reiste, lagen auch die Eltern im Sterben. Die Ärzte wussten um die große Gefahr einer Ansteckung und rieten Guillaume beim Krankenbesuch eine essiggetränkte Atemmaske zu tragen, aber er brachte es einfach nicht übers Herz, sich seinen Eltern in dieser grauenvollen Verkleidung, die Menschen glichen dann Todesvögeln, zu nähern. Seine Mutter konnte nicht mehr sprechen, aber ihre fieberglänzenden Augen blickten ihn liebevoll und dankbar an. Der Vater aber winkte ihn näher und krächzte: Du musst jetzt dein Priesteramt aufgeben, bist der letzte Villon, musst Söhne zeugen, unseren Stamm weiterführen. Unsere Terre darf nicht in fremde Hände fallen. Andere warten schon darauf. Dann wurde seine Stimme undeutlich und sein Atem mühsamer. Guillaume aber wusste keine Antwort darauf, sondern flüsterte nur Sacerdos in Aeternam, denn während seines Theologiestudiums war ihm eingehämmert worden, dass ein einmal geweihter Priester es in Ewigkeit bleibe. Zwar könne ihm sein Bischof oder der Papst aus mancherlei Gründen die Ausübung seines heiligen Amtes untersagen, doch das ändere nichts an seinem Priestertum.